Also, wie gesagt, bekannt, also das Erste, was es dann damals gab, war diese Ausgabe durch die beiden Herausgeber Schwerkraft und Gnade, wo die zum Teil auch Sätze von ihr noch ein bisschen stilistisch zugeschärft haben. Das merkt man, wenn man nachher also dann die Texte im Original in den Cahier nochmal liest. Das bezieht sich ja auch auf meinen Satz. Ich habe ihr so mein Motto entnommen für mein Forschen und Arbeiten und auch als Ex Libris in meinen Büchern drin, dass sie sagt, l'incompris cache l'incompréhensible et pour ce motif il doit être éliminé. Das Unbegriffene verdeckt das Unbegreifliche und deswegen muss es weggeräumt werden. Das Unbegriffene verdeckt das Unbegreifliche und darum muss es verschwinden. Und das klingt nicht ganz so schön, sondern ist an zwei Stellen ein bisschen anders in den Cahier. Aber diese Auswahl, die hat dann hier der ungemein verdienstvolle Münchner Übersetzer und Schriftsteller Friedhelm Kemp gemacht seinerzeit bei Kösel, Schwerkraft und Gnade, wobei man sagen muss, dass hier ein Kapitel drin fehlt, das hat er sich nicht getraut zu übersetzen, nämlich die Auswahl über Israel oder sagen wir besser gegen Israel. Nicht, dann hat er gesagt, das traut er sich nicht, also mit zu übersetzen, das fehlt hier einfach drin. Aber sonst ist es das Ganze im Buch wiedergegeben, ausgenommen dieses Kapitel, das dort fehlt. Und ich habe mir gedacht, heute, nächstes Mal mache ich dann systematisch weiter, will ich einfach ein paar von diesen Sätzen, die Sie hier haben, aufnehmen und Ihnen vorlegen. Klar, mit Schwerkraft meint sie, das, was eben lastend, gewichtend nach unten zieht und sagte, das ist das, was das Sein und die Wirklichkeit ausmacht. Alle Welt ist davon bestimmt, dass es eben absinkt. Es baut sich eigentlich nichts auf, sondern wenn man nichts tut, sinkt es ab. Das ist das, was eigentlich geschieht. Und sagt, ganz allgemein wird das, was wir von anderen erwarten, durch die Wirkungen der Schwerkraft in uns bestimmt. Wir sind auch jemand, der also lastet und absinkt und der von dort her nicht aufbaut. Und was sie eben sucht, wäre jetzt die Kräfte dagegen. Und diese Kräfte dagegen, das wäre also das Gebet mit den Flügeln des Gebets, weil wir, das hängt mit unserer genetischen Herkunft her, also nach oben ausschauen. Man sagt, das kommt also sowohl davon, dass wir von den Spitzhörnchen kommen, also abstammen und nicht von irgendwelchen Pferden, die da durch die Prärie wegrennen, sondern nach oben rettet man sich auf die Bäume. Und das andere ist, dass das an der Mutter wieder nochmal erfahren wird. Die steht dann auch da als Baum da und die Mutter ist oben und die Brüste sind oben und das Kind will nach oben. Also das ist immer so, dieses Bild ist, dass die Rettung so von oben kommt und unten ist das, wo das Lastende das absinkt und dass es darauf ankommt, dass man sich leicht nimmt, so wie das Chesterton gesagt hat, wenn man fliegen will, muss man sich leicht nehmen und die Engel können eben fliegen, weil sie sich leicht nehmen. Nicht? Also das wäre so der Gedanke, der dann dort hingehörte. So, daher geht es also um diese Spannung hier von Schwerkraft und eben Gnade. Die Gnade, die heraufhebt und die Schwerkraft, die herunterzieht. Und ich finde das wirklich eine sehr passende und geglückte Betitelung dieser Auswahl, die die beiden gemacht haben. Aus der Fülle ihrer Notizen. Diese Notizen sind wild durcheinander alles Mögliche. Also Essays, Lesefrüchte, Pläne, die sie hat, Anfragen. Das ist überhaupt nicht zur Veröffentlichung gedacht gewesen, sondern einfach so ihr Handwerksmaterial, das sie so hatte, diese Karriere. Aber sie sind eben erhalten. Man legt sie nun im Ganzen vor, völlig gemischt und durcheinander, was ihr so kommt zwischendurch. Also Gedichte, die sie notiert, Lieblingsgedanken, Protest gegen irgendwas, was sie gelesen hat und so. Einfach so herum, wie das eben so Arbeitshefte sind. Hier in dieser Ausgabe sieht es dann so aus, und so war das auch gedacht, dass das so ein bisschen so wie bei Pascal aussehen soll. Nicht? Und das hat man dann auch so gesagt, dass man gesagt hat, das ist einerseits also Pascal und dann nochmal Antigone oder so etwas, damit hat man sie dann immer schon verglichen, also so mit den Geschichten und da ist natürlich etwas Stilisierung dran mit denen, aber dass man solche Gedanken aufnimmt. Zum Beispiel Lear, die Tragödie der Schwerkraft. Alles, was Niedrigkeit heißt, ist ein Phänomen der Schwerkraft. wie ja auch der Ausdruck Niedrigkeit ist gleich erkennen lässt. Nicht, dass das einfach schon als Überlegung mit da ist. Und dann macht sie so Beobachtungen, man kann wirklich gucken, was man will. Das mit den Kopfschmerzen hatte ich schon gesagt, das haben Sie auch hier ziemlich anfänglich notiert. Aber hier, wenn es zutrifft, dass das nämliche Leiden um eines hohen Zieles willen sehr viel schwerer zu ertragen ist als um eines niedrigen willen, die Leute, die ohne sich vom Fleck zu rühren, von 1 Uhr nachts bis 8 Uhr morgens anstehen, um ein Ei zu bekommen, wären hierzu schwerlich zu bewegen gewesen, wenn es sich um die Rettung eines Menschenlebens gehandelt hätte. Beobachtet sie einfach so. Das eine hält man irgendwie länger aus als was anderes. Dann ist eine niedere Tugend den Schwierigkeiten, den Versuchungen und dem Unglück in gewisser Weise vielleicht eher gewachsen als eine höhere Tugend. Macht sie einfach darauf aufmerksam. Das ist überhaupt ein Gedanke, den man bedenken soll, dass unter Umständen, die Alten haben das gewusst, die haben gesagt, je höher man auf der Leiter steigt, desto riskanter wird es, dass man da abstürzt und herunterfällt. Also dieser Gedanke gegenüber der entweder Empörung oder der Schadenfreude, wenn Leute also dann moralisch zu Schaden kommen von einem hohen Niveau her, wo die anderen sagen, aha, die sind ja auch nicht besser als ich oder so, sagen die Leute, dass sie jetzt darauf hinweist und sagt, nein, es ist tatsächlich so, dass Menschen für so ein unmittelbares Bedürfnis unter Umständen länger anstehen als für die Wartung, um jetzt was Gutes zu tun oder durchzusetzen. Das ist ja das, was sie anspricht. So sind wir. Also gar keine Anklage, sie beobachtet sich und beobachtet die Leute und notiert das einfach, weist dann auf die Soldaten Napoleons. Daher die Anwendung der Grausamkeit, um den Kampfgeist der Soldaten zu erhalten oder wieder zu erkräftigen. Dies nicht vergessen, wenn man einen Menschen versagen sieht. Notiert sie sich, weil sie natürlich haufenweise bei ihren Freunden Versagen feststellt, bei sich selber natürlich auch. Aber andererseits sagte schon, sie wäre was anderes als die anderen Leute. Also der Gedanke steckt da auch nochmal drin. Einerseits. Und andererseits aber dann eben so eine Anmerkung, dass sie sagt, ja, wer weiß, aus welchem Grund da jetzt jemand versagt hat oder herunterfällt, das ist mir auch ein wichtiger Text, damit man sieht, dass sie nicht einfach bloß so erbarmungslos ist. Wichtig ist dann schon ein Punkt, dass sie zum Beispiel sagt, über das Unglück werden wir noch reden müssen, ein übergroßes Unglück lässt ein menschliches Wesen unterhalb des Mitleids geraten. Es entsteht dann Abscheu, Grauen und Verachtung. Das kann man so auch in den Psalmen lesen, nicht? Ich bin ein abscheuender Menschen geworden oder so ein Wurm bin ich, kein Mensch mehr. Also wo das alles auftaucht und für das eigentliche Unglück gehört dazu, dass, wenn wir dann noch sehen, sowohl die Verachtung der anderen wie die Selbstverachtung. Das ist, erfüllt eigentlich erst das Unglück, dass das eintritt. So wie man gesagt hat, aus einem gefällten Baum macht dann jeder Kleinholz. Also dass das einfach so in der Form weitergeht. So diese Beobachtung, dass da eine Beißhemmung entfällt, wenn jemand unter eine bestimmte Schwelle von Unglück gerät. Kann man einfach beobachten, dass das eintritt. Also das Mitleid steigt nur bis zu einer gewissen Stufe hinab und nicht darunter. Frage, wie gelingt es der Barmherzigkeit, noch darunter hinabzusteigen? Die so tief gefallen sind, haben sie Mitleid mit sich selbst, fragt sie sich. Selbstmitleid ist dann noch ein großes Problem, nicht? Aber dass es noch nicht mal das ist. Und nochmal auf die Sache mit dem Übel, wovon ich da gesprochen hatte. Neigung, das Übel außer sich zu verbreiten, ich habe sie noch. Die Wesen und Dinge sind mir nicht heilig genug, könnte ich doch nichts besudeln, wenn ich auch selber ganz zu Kot verwandelt wäre, nichts besudeln, nicht einmal in Gedanken. Selbst in meinen schlimmsten Augenblicken würde ich eine griechische Statue oder ein Fresko von Giotto nicht zerstören. Warum also anderes? Warum zum Beispiel einen Augenblick im Leben eines Menschen, der ein glücklicher Augenblick sein könnte? Ne, sowas notiert sie sich und schreibt sich das auf. Verlangen, andere leiden zu sehen, was man selber leidet, genau das nämliche Leiden. Darum richtet, außer in Zeiten gestörten sozialen Gleichgewichts, die Rachsucht der Elenden sich gegen ihresgleichen. Das ist ein Faktor sozialer Beständigkeit. Eben nicht, dass die, das war ja das ganze Bemühen Marx oder so, sagen, wir müssen uns zusammenschließen als die Unterdrückten, aber in Wirklichkeit gehen die gegeneinander los. Das haben Sie in diesen Stücken wie Strafasyl oder so, was Sie nehmen, nicht, wo genau diese Dimension nochmal auftaucht, dass die anstatt sich zusammenzutun, dann nochmal aufeinander losgehen, das ist. Und sie sagt, was wichtig wäre, das ist ein Gedanke, der immer wieder bei ihr vorkommt, ich muss das Unglück betrachten, also ich muss erstmal diese Meditation machen, ich muss ihm wirklich begegnen und nicht ausweichen. Ausweichen durchs Weggucken oder ausweichen, dass man irgendwas tut, so wie die Ärzte sagen, und seit dem Aliquid 4 hat, damit wenigstens irgendwas passiert, wird jemand nochmal umgebettet, tut ihm nur weh, es hat gar keinen Sinn, nicht? Aber irgendwas will man machen. Wenn es einfach darauf ankäme, nur da zu sein beim Elend. Das wäre so ein Punkt. Da schreibt sie, um die Kraft zu haben, das Unglück zu betrachten, wenn man unglücklich ist, dazu bedarf es des übernatürlichen Brotes. Übernatürlich finde ich gut, dass das auch hier auch Kempf so übersetzt hat. Dass im Griechischen steht da ja Hyperousion im Vaterunser. Und es ist die Frage, wie ich das eben lese. Es ist ein einmaliges Wort, sogenanntes Hapax Legomenon, sodass man nicht weiß, wie man das übersetzen will. Die normale Übersetzung kennen wir alle, vom Vater Unser heißt es tägliches Brot. Ne? Das, was heute da ist. So wie ephemerisch, also für einen Tag nur geltend. Die Ostkirche liest das eher als das übernatürliche Brot. Usion, wesentlich, natürlich. Hyperousion überwesentlich, übernatürlich und denken an die Eucharistie dabei. Wenn wir im Westen denken, bei dem Gebot an das tägliche Brot.
Also, das steht sonst nirgends im
Ganzen? Nein, nein. Und wir kennen das Wort sonst auch nicht. Deswegen kann man da sich seine Gedanken machen. Und wenn Sie da die Kommentare angucken zum Neuen Testament, dann werden Sie dort die Diskussion halt finden, dass wir da nichts haben.
Aber täglich würde doch dann auch griechisch.
Es gibt auch ein gewöhnliches Wort für Griechisch. Ich habe schon eben gesagt, das hängt mit Ephemeron oder so ähnlich zusammen, weil, sag mal, die Ephemeriden sind Blätter, die jeden Tag erscheinen oder so. Nicht? Das steht nicht da, sondern es steht tatsächlich das merkwürdige Wort Hyperousion.
Aber dann ist ja die orthodoxe Übersetzung schon wirklich näher dran.
Ja, könnte man sagen. Andererseits kann man wieder sagen, die ersten drei Bitten sind die Bitten für Gott und die anderen drei Bitten für uns, die gehen ins Alltägliche hinein, aber nochmal, das ist offen.
Nicht? Und Lateinisch?
Die haben es übersetzt mit Quotidianum. Der Hieronymus übersetzt es mit Quotidianum, also Ephemeridis, nicht? Nimmt dieses Wort und macht eben nicht Supersubstantiale. Deswegen haben wir es eben bei uns so gelernt, alle. Tägliches Brot. Don Arthur de Menton, Epiusion, Dosemin, Semeron heißt es ja. Die Hyperusion, ja. Also jetzt in der Überschrift, Umschrift gleich, nicht? Also Hyperusion. Also wirklich überwesentlich oder überseiend, überdaseiend. Und deswegen kann man schon sagen, also über den Tag hinausgehen, also könnte, kann es eben, Quotidianum ist sicher nicht einfach falsch, aber es nimmt eine ganze Dimension weg. Das muss man schon so sagen. Und das klingt bei ihr, klingt das immer mit, solche Dinge, die da auftauchen. Anders ist das gar nicht zu leben oder möglich, dass das dort hineingehört. Dass man das sieht. Und dann macht sie so aufmerksam auch so im Zwischenmenschlichen, dass sie sagt, Menschen schulden uns, was wir in unserer Einbildung von ihnen erwarten, ihnen diese Schuld erlassen. Finde ich eine Bewegung. Meine Formel hieß dafür immer, das Erste, was man tun muss, ist dem anderen verzeihen, dass er nicht der liebe Gott ist. dass er einen nicht so versteht, wie man meint, dass er es müsste und alles mitkriegt oder so ähnlich, nicht? Dass das da erstmal hingehören würde. Sie formuliert es erstmal einfach so und sagt, wir glauben, dass die Menschen uns das schuldigen, was wir in unserer Einbildung von ihnen erwarten und ihnen diese Schuld schon mal erlassen. Das würde hingehören. Dass das schon mal drinsteckt, dass man sagt, ja, wenn der andere mich doch mehr liebt, dann müsste er mich besser verstehen oder so ähnlich. Nicht? Auch ich bin anders, als ich zu sein mir einbilde. Dies zu wissen, ist die Vergebung. Schreibt sie. Weil wir ja mit uns auch nicht richtig umgehen, in so einer merkwürdigen Mischung von zu streng mit uns und zu weich. Selten richtig. Nicht, dass man das auch nochmal so mitsieht und mitnimmt an der Stelle, dass es mit hineingehört. Worum es also geht, kommt das an, ist die Hinnahme der Lehre. Also hinsichtlich der Götter glauben wir nach der Überlieferung und hinsichtlich der Menschen wissen wir aus Erfahrung, dass jegliches Wesen stets naturnotwendig alle Macht ausübt, die ihm zu Gebot steht. Das ist ein Zitat von Thukydides. Und der lässt das in seinen berühmten Melia-Rede, die Athener sagen, als die diese kleine Insel Melos besetzen und sagen, ihr müsst unsere Bundesgenossen werden. Und sagen, das wollen wir aber nicht. Und dann sagen die Griechen, das ist das Naturgesetz, dass eben der Starke sich ausbreitet, so wie Wasser überall hinfließt. Da kann man überhaupt nichts machen. Das ist einfach so. Und das ist ein Naturgesetz. Wie ein Gas ist die Seele bestrebt, die Gesamtheit des Raumes, die ihr gewährt wird, einzunehmen. Ein Gas, das sich zusammenzöge und einen Leerraum ließe, widerspräche dem Gesetz der Entropie, notiert sich also jetzt hier Simon an der Stelle. Anders aber verhält es sich mit dem Gott der Christen. Er ist ein übernatürlicher Gott, während Jehova ein natürlicher Gott ist. Das schlägt schon wieder ihr Antijudaismus durch, nicht? Muss man wieder sagen, ja. Also das meint sie so, das sei dort anders. Nicht alle Macht ausüben, die einem zu Gebot steht, heißt die Lehre ertragen, und das widerspricht allen Naturgesetzen. Die Gnade allein vermag es. Also dieser Gedanke, nicht alle Macht ausnutzen. Es gibt eben diesen Horror Vacui in der Natur und auch in der Geschichte, wenn es gibt keine Macht Vacua im Soziologischen. Wenn eine die Macht aufgibt, nimmt sie wer anders auf. Wenn die Ortskirche zu schwach ist, drängt sich die Zentralkirche vor. Wenn die Zentralkirche zu schwach ist, drängt sich die Ortskirche vor. Das ist einfach so. Es gibt keine Leerräume. Die werden einfach in Anspruch genommen. Und das beobachtet sie und sagt, jetzt wäre Gnade, wäre das eben nicht zu tun, die Leere hinnehmen können. Dass einem das gelingen könnte. Das kann man auf allen Stufen machen. Zum Beispiel, können die Leute noch Stille aushalten? Nein, wenn sie in ein normales Hotel gehen oder in ein normales Kaufhaus, auf dem Klo hören sie auch noch klassische Musik. Nicht? Weil es darf ja kein Moment still sein. Auch in der Kirche gibt es Leute, die unentwegt auf der Orgel dudeln oder so. Das kann nicht, Stille kann nicht sein. Also, dass man da guckt, wo gehört das hin? Wo erscheint das? Nicht? So darauf zu achten, dass es eigentlich diese Dimension der Selbstausbreitung ist, so wie die Neuzeit sagt, Spinoza, der Konatus Entis, die Grundneigung des Seienden ist, sich zu erhalten. Und das geschieht nur, indem ich mich ausbreite. Denn da in einer Welt von Druck und Gegendruck bleibt der Stand der Dinge nur bestehen, wenn ich dagegen andrücke. Wenn ich nachlasse, rückt schon nach der anderen Seite weg. Von der Zweierbeziehung angefangen, wie zu allen möglichen anderen Verhältnissen, die da sind. Die Frage ist, reflektiert man das? Wie kann man sich dazu stellen oder sehen? Was ist hier möglich oder nicht? Und das schreibt sie dann so auf. Und da eine Form zum Beispiel dieser Hinnahme der Lehre ist, man muss eine Zeit lang ohne Lohn sein. Natürlichen oder übernatürlichen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil sehr viele Leute also gleich immer eine emotionale Belohnung brauchen. Es muss einem also immer irgendwie dann wohl sein oder gut sein. Das, was die anderen dann Trockenheit nennen oder Schwierigkeit, dann denkt man, das ist eigentlich schon nicht mehr richtig. Man muss eine Zeit lang ohne Lohn sein, natürlichen oder Übernatürlichen. Unsere Vorstellung von der Welt muss der so beschaffen sein, dass es Leere in ihr gebe, damit die Welt gottesbedürftig sei. Die Wahrheit lieben heißt die Leere ertragen und also den Tod hinnehmen. Da muss man drüber nachdenken. Dass nicht also alles lückenlos erfüllt werden muss und die Sorge, dass es mal still werden könnte, sei es beim Essen oder sonst wie oder so, dass man denkt, man muss gleich wieder was sagen, wer weiß, was das sonst bedeutet, nicht? Eigentlich meldet sich darin die Leere und natürlich letztlich der Tod an. Deswegen muss das immer ausgefüllt werden. Bei Pascal haben wir das gelesen. Er sagt, weil wir den Tod nicht besiegen können, haben wir uns angewöhnt, an ihn nicht zu denken. Das heißt, wir bauen etwas davor auf, damit wir darauf zufahren können, abgelenkt, dass die hingehört. Und das steckt natürlich eigentlich dahinter. Um aber das zu tun, muss man was unternehmen, denn wir sind erstmal nicht losgelöst. Es geht also um eine Ablösung, dass das hingehört. Wie geschieht Ablösung? Und sagt er, Ablösung geschieht eben so, dass wir nicht selber von uns her was hergeben können, denn was wir geben können, das schaffen wir leichter, das geben wir ja noch. Sondern Ablösung taucht eigentlich erst auf, wenn uns was genommen wird. Nicht, wenn wir was geben. Und dazu bedarf es also eben des Unglücks oder der Belastung, die einen von außen trifft. Krankheit, welche Form auch immer. Eigentlich natürlich letztlich den Tod, aber vorher schon die anderen Dinge. Also deswegen bin ich ja immer, wissen Sie, also mit dem Medium zugange und sage, es geht nicht um aktiv was geben, auch nicht einfach bloß passiv, sondern sich nehmen lassen, dass das eigentlich hingehört. Weil man selber im besten Fall das Zweitbeste gibt, das Beste muss einem genommen werden. Und dazu gehört das Unglück, aber da merkt sie sofort an, Unglück allein reicht nicht, es bedarf eines Unglücks ohne Tröstung. Denn sonst ersetze ich ja nur die Bindung an das, was mir da im Unglück verloren geht, durch die Bindung an den Trost. Also da bin ich ja nicht wirklich abgelöst. Das notiert sie damit. Ja, das sind wirklich, also ist alles andere als nett anzuhören, was sie da notiert. Nicht? Nur stimmt's, behaupte ich. Das ist die Schwierigkeit dabei. Deswegen gehört dahin Schulden erlassen. Die Vergangenheit hinnehmen, ohne von der Zukunft eine Entschädigung zu verlangen. Und dann zitiert sie aus dem Neuen Testament, er hat sich seiner Gottheit entleert, die berühmte Kenosis, die Entleerung Gottes, sich der Welt entleeren, sich überkleiden mit der Natur eines Sklaven, zurückschrumpfen auf den Punkt, den man in Raum und Zeit einnimmt, auf nichts, die imaginäre Herrschaft über die Welt von sich abtun, dann hat man die Wahrheit der Welt. Also, dass man wirklich eingesteht, dass das dort hineingehört. Und darum sagt sie, diese falsche Anhänglichkeit, Verhaftung übersetzt das, also Anhaften, ist ja auch das Wort, das dann Buddha da verwendet, die fünf Stücke des Anhaftens. So hat das hier auch dann Kempf übersetzt, dass er da Verhaftung sagt, ist nichts anderes als ein Versagen unserer Empfindung für die Wirklichkeit. Man ist dem Besitz eines Dinges verhaftet, weil man glaubt, es würde, wenn man aufhörte, es zu besitzen, aufhören zu sein. Es gehört dann nur jemand anderem und den freut es vielleicht. Viele Menschen fühlen nicht mit ganzer Seele, dass zwischen der Vernichtung einer Stadt und ihrer endgültigen Verbannung aus dieser Stadt ein grundsätzlicher Unterschied besteht. Ich finde es gut beobachtet. Dass wir ein bisschen so bleiben aus dem Punkt, dass wir, also wir sind in der Mitte unserer Welt, nicht? Was uns nahe ist, ist groß, auch wenn es klein ist, was fern von uns ist, ist klein, auch wenn es groß ist, und was wir nicht sehen, ist gar nicht da. So dass was uns aus dem Augen, wie man sagt, aus dem Augen, aus dem Sinn ist, das wäre dann überhaupt weg. Aber das stimmt ja nicht. Lässt man das zu, sieht man das oder nimmt man das auf? Oder zwei Arten, sich zu töten, Suizid oder Ablösung. fortgesetzt, durch sein Denken alles töten, was man liebt. Die einzige Art zu sterben, aber nur, wenn man liebt. Und dann verweist sie auf Jesu Worte, wer nicht seinen Vater, seine Mutter hasst und zugleich sagt, er liebt eure Feinde. Man muss die Feinde lieben und die Geliebten hassen. Aber man muss sie lieben, sonst darf man sie nicht hassen. In der normalen Bibel ist abgeschwächt, da heißt es dann, man soll sie nicht zu sehr lieben oder so. Steht aber nicht da. Sondern es sind die man liebt. Dass das hierhin gehören würde. Und dann geht sie so weiter, kann man sich fragen, was soll das? Nicht wünschen, das, was man liebt, möchte unsterblich sein. Von keinem menschlichen Wesen, wer immer es sei, weder wünschen, dass er unsterblich, noch dass er gestorben sei. Weil sie darauf abhebt, wie weit wünsche ich das für mich. Denn da kann man sofort dieses berühmte Wort von Gabriel Marcel dagegenhalten. Jemand lieben heißt sagen, du wirst nicht sterben. Dieses berühmte Wort aus dem Theaterstück, der Tote von morgen. Also das ist nicht poetisch gemeint, das heißt nicht das, der Tod von morgen, sondern der Tote. Le mort de demain. Und da sagt eben die eine Figur zur anderen, jemand lieben heißt sagen, du wirst nicht sterben. Das ist also nicht romantisch gemeint, denn der wird aus dem Urlaub nach Verdun zurückgehen und er wird fallen, das ist völlig klar. Sondern es geht darum, der Punkt ist, wie liebe ich ein Wesen, von dem ich sage, nach 50 Jahren gibt es vielleicht Spuren und Erinnerungen an dich, aber nicht dich. Und wie liebe ich ein Wesen, von dem ich sage, es wird dich selber geben. Das eine, so liebt man Haustiere, und das andere, so liebt man einen Menschen. Wo ich also weiß, er verschwindet nicht, es bleiben nicht bloß Werke oder Spuren übrig, er selber lebt. Das ist eigentlich gemeint. Das hat sie aber hier nicht im Blick, sondern sie denkt nur, man wünscht sich das, weil man ihn nicht verlieren will. Und dieser Punkt, das auf den eigenen Besitz beziehen, da muss man nochmal einhaken. Macht sie darauf aufmerksam. Und deswegen darf man ja sich auch nicht vorstellen, dass er gestorben sei, so löst man sich dann auch vorweg schon ab. Das ist genau der Form, wie es nicht geht. Das wäre Rilke. Er sagt, sei allem Abschied voran, wie der Winter, der eben geht. Sei immer tot in Euridike. Sei schon tot, dann brauchst du dich nicht mehr zu verabschieden. Das ist ja der Vorteil, wenn man tot ist, braucht man nicht mehr zu sterben. Das ist dann schon geschehen. Aber genau das gehört dorthin. Und das ist also die eine Antwort, die so die Welt gibt. Bring den Abschied hinter dich. Und genau darum geht es in diesem Stück bei Gabriel Marcel, der Tote von morgen, dass dieser Mann auf Urlaub kommt und seine Frau verweigert sich ihm, weil sie sagt, ich kann mich nicht nochmal von dem verabschieden, das bringt mich um. Das haben wir schon gemacht, der ist für mich schon eigentlich gar nicht mehr lebendig, ich kann nicht. Und darum geht es in diesem Stück. Und dann sagt eben ihr Bruder zu ihr, so geht das nicht, jemand, den man liebt, sagt man, du wirst nicht sterben, du kannst dich nicht schon jetzt für tot erklären. Sie sagt, ich kann nicht nochmal mich verabschieden. Und diesen Gedanken muss man da mitsehen, wenn sie sagt, ich soll dem anderen nicht wünschen, also dass er, ich darf weder wünschen, dass er tot ist, noch darf ich wünschen, dass er unsterblich ist, weil beides denke ich an mich statt an ihn, würde sie dahinter sicher meinen oder sagen. Und von dort her hat sie so besondere Probleme, wie ja auch Pascal, wenn Sie sich erinnern, mit der Imagination, mit der Einbildungskraft. Und sagt, die Einbildungskraft ist unablässig bemüht, alle Ritzen zu verstopfen, durch welche die Gnade eindringen könnte. Wir benutzen alles, was wir haben, um es abzuschirmen. Eigentlich vor dem Tod, und Tod heißt Ablösung. Nicht, dass wir das eigentlich nicht wollen, die Lehre, die dorthin gehören würde. Und sagt, und jede nicht hingenommene Lehre erzeugt Hass, Verbitterung, Groll, Rachsucht. Und das hat sie eben festgestellt auf allen Stufen, bis hin zu den Milizsoldaten, die sie dort in Spanien kennengelernt haben, wo sie gesagt hat, es ist ja schrecklich, wie der Krieg selber alle Menschlichkeit und Dinge kaputt macht, wo er sagt, die Milizsoldaten, die sich Siege erfanden, um das Sterben zu ertragen. Ein Beispiel für die Verdrängung der Lehre durch das Produkt unserer Einbildung. Wenn ich schon fall und werden muss, muss ich wenigstens sagen, aber wir sind am Siegen, auch wenn es nicht stimmt. Um eben dieser Leere, dieser Ablösung, dem Tod zu entgehen. Das Einzige, was da wirklich hingeht, sagt sie, ist wirklich die Gnade, die uns diese Kraft gibt, diese Leere auszuhalten. Wenn nicht die Gnade, gibt es nur Lügen, die uns helfen können. Träume, Erwartungen, so wie, der, wie wir eben leben, als ging es immer weiter. Früher haben die frommen Leute mal so gesagt, so Gott will oder so, wenn sie einen Termin ausgemacht haben oder so. Und hatten also immer noch so im Gedanken dabei.
Also, könnte man davon ausgehen, dass, was sie quasi ihre Jugend sagt, dass sie so empfänglich war für Leid jetzt in China, ja? Diese Empfänglichkeit ist natürlich auch eine Grundvoraussetzung auch für die Gnade.
Genauso.
Bereitet zu sein. Also es geht eben das eine
wahrscheinlich. Ja. Das ist ohne einander nicht zu haben. Ich meine auch, deswegen habe ich auch gedacht, ich stelle Ihnen erstmal so wirklich vor, auch diese Stimmen der Leute gegeneinander, es ist wirklich nicht zu harmonisieren. Manches geht überhaupt nicht, kann man sagen, ja schrecklich, nicht? Andererseits, wie sähe das aus ohne diese Seite? Kann man sich so seine Gedanken machen, dass das wirklich so ein Stück da auch mit hineingehört?
Oder das andere ist einmal diese Haftung an das Natürliche, wo sie einfach dagegen angeht, weil solange ich so haft, ist eben das nicht durchlässig.
So ist es. So ist. Und das ist also, das ist wirklich mit, so ist das mit dem Leben. Deswegen normalerweise bringt das Leben das so einfach mit sich, nicht? Das tut sich einfach so von selbst. Und deswegen muss man gucken, was mache ich da? Und dann sagt sie, ein entscheidender Punkt ist, wie gehe ich mit der Zeit um? Und dann ist einer ihrer Punkte, die Zeit ist ein Gleichnis der Ewigkeit, aber sie ist auch ein Ersatz der Ewigkeit. Ersatz auf Deutsch, mit Anführungszeichen, das ist ja vom Ersten Weltkrieg her schon nochmal, also vor allem vom Zweiten Weltkrieg her, dann tatsächlich in den französischen Sprachschatz eingegangen, das deutsche Wort Ersatz. Also statt echten Kaffee, Ersatzkaffee oder so, wo sie dieses deutsche Wort benutzen, um eben deutlich zu machen, ein minderwertigen Ersatz eben. Und so nehmen verschiedene Leute also die Zeit als Ersatz der Ewigkeit, wie gesagt, den Augenblick auskosten, nicht? Halt dich an dem fest oder so. Das kann es eben nicht sein, dass dort nochmal hineinkommt, wo sie das also mit übernommen haben. Also wie gehe ich damit richtig um? Wo führt das hin? Richtet man die Spitze des Verlangens in uns, das auf ein Ziel will, auf die Gegenwart, dann bricht sie hindurch und stößt auf das Ewige. Also tatsächlich ist ja, das ist ein gemeinsamer Gedanke, sowohl im Buddhismus wie im Christentum und anderen Formen auch. Der entscheidende Punkt ist das Jetzt. Und die geistige Lehre hat immer so gesagt, die Vergangenheit gehört der Barmherzigkeit Gottes und die Zukunft seiner Vorsehung. Was mir gehört, ist das Jetzt, das ich ergreifen soll. Und dann gehört da dieser Gott des Jetzt hin, der nur vorne einen Schopf hat und hinten glatt ist. Und wenn man den Schopf, die Gelegenheit nicht beim Schopf hat, rutscht man am glatten Hinterkopf schon ab. Das ist der Gott Kairos, der Gott des rechten Augenblicks, in dem allein das geht. Davon ist auch bei Paulus die Rede, dass man die Zeit auskaufen muss und dass man die Gelegenheit nicht verpassen darf und so. Dass das ganz wichtig da ist. Das Jetzt gehört uns. Und deswegen kommt auch ja, wie ich immer sage, im Ave Maria nur zwei Augenblicke vor, jetzt und der Tod. Alles andere dazwischen kann man vergessen. Und das sind die beiden wichtigen Punkte, die dort hingehören. Und das spricht sie an, dass es eine Art von Jetztverhaftung gibt, die in Wirklichkeit sich da einen Ersatz für Ewigkeit macht. Und das wäre gerade falsch. Das würde nicht hingehören, sondern es erscheint gerade anders. Und darum sagt sie, die Läuterung besteht in der Trennung des Gutes von der Begehrlichkeit. Essen oder Anschauen. Dass das hier hingehört. Hunger, man erträumt sich Speisen, aber der Hunger selbst ist wirklich. Also muss man sich des Hungers bemächtigen. Die Anwesenheit des Toten ist imaginär, aber seine Abwesenheit ist wirklich. Sie ist sofort die Art, wie er uns erscheint. Also nicht in Träume ausweichen, sondern sich der Realität stellen. Das ist eigentlich ihr Gedanke, was sie dann nennt, eben diese Bemühung um die Wahrheit. Also man will die Lehre, man soll die Lehre nicht suchen, denn das hieße Gott versuchen. Nicht? sondern man soll sie nicht fliehen. Das finde ich auch wichtig, wie ich immer darauf hingewiesen habe, dass Jesus nicht oft von Suchen spricht, sondern er spricht vor allen Dingen von Warten und Wachsein. Und warten tut man immer auf was, was einen hinterher eigentlich überrascht. Das heißt, es ist nie so, wie man es erwartet hat. Denn man soll es eigentlich nicht erwarten, sondern man soll warten. Also wenn ich das verknüpfe mit einer Einbildung über das, was ich erwarte, dann sagt sie, das ist schon kritisch. Nun soll man nicht so streng mit sich umgehen, das ist ja auch wahr. Aber erstmal kann man sich ja mal gesagt sein lassen. Wir kommen nicht ohne Einbildung und Untersuchbilder und Träumereien vor. Diese ganze Apokalypse ist voll von solchen Träumereien, nicht? Mit der goldenen Stadt, die da heruntersteigt und die so hoch ist wie breit und alle die Geschichten. Nicht? Das gehört schon hin. Trotzdem wissen, dass es das nicht ist. Sodass das also dann gegeben ist. Und das notiert sie so und sagt dann, Christus hat das ganze menschliche Elend gehabt, außer der Sünde. Doch er hat alles gehabt, was den Menschen zur Sünde fähig macht. Was den Menschen zur Sünde fähig macht, ist die Leere. Alle Sünden sind Versuche, eine Leere auszufüllen. Ich habe immer so gesagt, alle Sünde kommt daraus, aus Mangel an Vertrauen darauf, dass Gott schon für uns sorgt. Das ist derselbe Gedanke. Also alle Schuld sind Versuche, eine Leere auszufüllen. Also ist mein Leben voller Makel, seinem vollkommen reinen Leben nahe. Und das Gleiche gilt von jedem noch so viel niedrigeren Leben. Wie tief ich auch falle, ich entferne mich nie weit von ihm. Aber wenn ich falle, werde ich dies nicht mehr wissen können. Und drum gehört er jetzt auf der anderen Seite, deswegen ist die Frage des Schmerzes, sagt sie, nicht so wichtig. Händedruck eines Freundes, den ich nach langer Abwesenheit wiedersehe. Ich bemerke nicht einmal, ob dieser Druck für den Gefühlssinn Lust oder Schmerz ist. Wie der Blinde die Gegenstände, die er mit der Spitze seines Stockes berührt, unmittelbar empfindet, so empfinde ich unmittelbar die Anwesenheit des Freundes. Ebenso alle übrigen Umstände meines Lebens, wie sie beschaffen sein mögen, und Gott. Also da müsste man hinkommen, in allem, was einen berührt, seine Ankunft zu sehen, so wie eben der Blinde mit der Spitze des Stockes alles sieht, was dort ist, ohne abgelenkt zu werden dadurch, ob das jetzt wehtut oder nicht wehtut. Weil das ist ein zweites. Und das erste ist, dass die Begegnung geschieht, die Berührung. Das ist ein Punkt, dass sie da, wenn sie anspricht, dass das hineingehören würde. Und von dort her, die Frage, wie ist das jetzt damit, dass wir eben all das nicht so unmittelbar erfahren, dass das nicht da ist, sagt sie, die Abwesenheit Gottes ist der Modus der göttlichen Anwesenheit. Das werden wir noch sehen müssen, wie gesagt, bis das Schweigen Gottes ist die eigentliche Antwort oder so. Also die Anwesenheit Gottes ist die Erfahrung seiner Abwesenheit. Und das ist der entscheidende Punkt. Sonst würde ich ihn ja mit irgendeinem Gegenstand verwechseln, der anwesend ist. Also Gegenstände sind da, Seiendes, andere Dinge sind da. Aber das Sein selbst entzieht sich, so wie das Licht sich selber entzieht. Wir sehen die beleuchteten Gegenstände und wir sehen das Leuchten der Lampen, aber wir sehen nicht das Licht, sondern wir sehen im Licht die beleuchteten Gegenstände, sodass das Licht auch nur da ist in seiner Abwesenheit. Da ist nichts zu sehen. Und so, wenn ich Gott nicht mit dem Götzen verwechseln will, muss ich also seine Anwesenheit in der empfundenen Abwesenheit sehen. Normalerweise ist uns seine Abwesenheit nicht bewusst. Sondern wir sind mit der Anwesenheit und der Abwesenheit von anderen Menschen, von Gegenständen, von allem Möglichen erfüllt, aber nicht von seiner Abwesenheit oder Anwesenheit. Sodass das schon also eine eigene Leistung wäre, Leistung, eine eigene Geschenk der Aufmerksamkeit, die Abwesenheit zu sehen. Zen-Buddhist würde sagen, ich schlage eine Glocke an, damit man die Stille hört. Wenn man die sonst auch nicht merkt. das wäre nochmal der Gedanke von der anderen Seite her, also da gibt es schon Treffen auch über die Kulturen hinweg, wo das erscheint oder sichtbar wird. Und dann wäre das der Zugang, der hier möglich wäre. Und die äußersten Formen dieses Unglücks, das wäre, ist dann diese Entwurzelung im Unglück, von der ich schon gesprochen hatte. Nicht? Dass man wirklich keinen Halt hat oder das nicht mehr findet, das wäre die Chance, die Abwesenheit zu erfahren. Dass so etwas möglich wäre. Und tatsächlich, wenn man versucht, solchen Entwurzelten einen Dienst zu tun, dann erwidern sie mit Grobheiten, Undankbarkeit, Verrat. Man hat sie oft genug erlebt. Das kann man auch lesen von Leuten, die eben engagiert sind in so einer Arbeit, dass einem da in den seltensten Fällen Dankbarkeit begegnet. Es ist immer wieder überraschend, wie es das trotzdem auch nochmal gibt. Aber in der Regel nicht, sondern in der Regel Undankbarkeit, Verrat. Und sagt, und wenn man das hinnimmt, so erduldet man einfach einen schwachen Teil des Unglücks dieser Unglücklichen. Also die weiß schon, wovon sie da schreibt, im Umgang mit den Leuten, dass sie das sieht. Und das können sie von Leuten hören, die also sich da engagieren für die Menschen auf der Straße oder so, dass die nicht einfach da also mit Dankbarkeit belohnt werden, zwischendurch auch immer mal, das braucht der Mensch ja auch, ne? Aber dass das nicht eigentlich so unbedingt hingehört. Nicht? Dass also wirklich diese Dimension, diese Undankbarkeit mit hingehört, und wenn Leute das nicht ertragen, sondern dann muss ich die Arbeit da aufgeben, dann sieht man, dass sie an dieser Stelle nicht also den entscheidenden Punkt gepackt haben. Denn genau das darf man nicht erwarten. Also erfährt man dergleichen, so soll man es ertragen, wie man das Unglück erträgt, ohne es mit bestimmten Personen in Verbindung zu setzen, denn eine solche Verbindung besteht nicht zu Recht. Es liegt etwas Unpersönliches in dem fast höllischen Unglück solcher Menschen, die einfach dann erstmal nicht fähig sind, das dankbar entgegennehmen zu können. Das ist noch nicht mal deren Schuld, weil sie es da gar nicht mehr können. Das muss man einfach mit sehen, dass das hineingehört.
Das liegt daran, dass die Leute die eigene Ohnmacht nicht aushalten.
So ist es. So ist es. Es geht ja gar nicht. Ich muss ja an irgendwo zeigen, dass ich da bin. Und dann kann man wenigstens immer noch was zeigen im Negativen. Das ist ja das, was man schon bei Kindern erfährt, schon vorher, ehe die einen Turm bauen können, können sie den Turm, den der Papa gebaut hat, oder die Mama, können sie umwerfen. Also man kann umgekehrt. Und jetzt hier, ich sage, hier ist es jetzt so da. Jetzt, wenn ich da überhaupt nichts kann, dann ist das Einzige, was ich noch kann, ich kann wenigstens noch den beschimpfen, der mir hilft, weil ich auf diese Weise noch mal meine Absetzung von meinem Unglück ausdrücken kann. Mit der Dankbarkeit würde ich ja nochmal so das Unglück unterschreiben und sagen, es ist eben so und ich bin darauf angewiesen. Eine Möglichkeit mit abzusetzen ist, dass ich eben den Dank verweigere für die Linderung. Das meine ich, muss man schon mitsehen, dass das dort hineingehört und erscheint. Und deswegen ist es so zentral und deswegen ist es ihr so wichtig, da werden wir auch drüber reden müssen, dass die Notwendigkeit hingenommen werden muss. Das ist eigentlich für sie ein ganz wichtiger Begriff. Der gehört bei Hegel schon hin. Schönheit und Notwendigkeit hängen ganz eng zusammen. Denn wirklich schön ist etwas, wo alles an seinem Platz ist und nicht anders sein kann, als wie es ist. Sie schreibt an einer Stelle, wenn ich bei einem Gedicht frage, warum steht in einer Strophe dieses Wort und nicht ein anderes, dann ist entweder habe ich das Gedicht nicht kapiert oder das Gedicht ist nicht vollkommen. In einem wirklich stimmenden Gedicht kann es nicht anders sein, als es ist. Deswegen ist hier eine neue Form von Notwendigkeit und Schönheit fallen in eins. Das sieht auch Hegel so in seinen religionsphilosophischen Darstellungen. Es ist die Religion der Schönheit und die Religion der Notwendigkeit. Alles ist an seinem Platz. Und die Notwendigkeit des Lebens, gegen die wir aufbegehren, das ist der Gehorsam der Geschöpfe gegenüber Gott. Wir sind auch gehorsam, wenn wir Geschöpfe sind. Also wenn wir zum Beispiel stolpern oder husten oder uns verschlucken oder fallen oder so, nicht? Dann folgen wir auch den Naturgesetzen, sind ganz gehorsam. Die Frage ist, was machen wir mit unserer Freiheit? Da sollten wir gehorchen. Nicht? Aber da kann man dann was anderes machen. Und deswegen da gilt es also, sagt sie, die Notwendigkeit zu akzeptieren. Und deswegen sagte ich, ich greife nicht nach der Taufe, wenn es mir nicht geboten wird, um wieder so den Bogen zurückzuschlagen. Aber da machen wir dann in 14 Tagen weiter. Vielen Dank für Ihre Geduld.